Pantuary. Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael und herzlich willkommen beim Compendium des Unbehagens und dem Japanuary. Und ja, so langsam ist es an der Zeit, ist schon der 4.1. und wir haben noch keine richtige Folge dazu gemacht. Und muss vorher mal loslegen und ich dachte mir, erstmal habe ich doch einen kleinen Teil von Rolfs E-Mail vergessen, den werde ich gleich noch nachreichen. Und dann möchte ich über ein paar Filme von einem Regisseur reden, über den wahrscheinlich sonst niemand redet, weil der, glaube ich, eigentlich eher so als nicht weiter erwähnenswert gilt, nämlich Hideki Takeuchi. Aber zu dem kommen wir gleich. Kommen wir erstmal ganz kurz zu Rolf nochmal. Der hatte nämlich vor dem Filmkapitel noch ein Kapitel über Merchandise. Das ist sehr kurz, das werden wir gleich noch abhandeln. Dann geht's zu den Filmen. Also, Merchandise. Ja, mit den Animes kamen die Figuren und was es sonst noch so alles dazu gibt. Ich habe da die letzten Wochen ordentlich Geld gelassen, zumal die Figuren wirklich schweineteuer sind. Und wenn es dann auch noch Out-of-Print-Produkte sind, über die man bei eBay mal stolpern kann, wird's auch schon mal unchristlich mit den Preisen. Ich meine, du hättest auch mal von Figuren berichtet, die du dir besorgt hast. Also bist du auch Sammler und gehst du generell nach dem Look oder orientierst du dich an deinen Lieblingsanimes? Und sind die in Japan vielleicht auch etwas günstiger als die, die man online erwerben kann, beziehungsweise als Nicht-Japaner muss? Figuren ist ein schweres Schicksal. Was ich mir normalerweise kaufe, sind eben diese Gacha-Figuren. Hatte ich in einer anderen Folge schon mal drüber geredet. So kleine Figürchen, die man aus einem Automaten bekommt, so je nach Glück, und dann kriegt man die auch schon mal doppelt und dreifach. Aber die sind nicht teuer, die kosten 2 bis 500 Yen. Und das kann man mal ganz gut machen. Also das ist nicht so wild. Mit den anderen Figuren kommt es ein bisschen drauf an, was man haben will. Ne, also gibt zum Beispiel, was ich mir neulich mal angeguckt hatte, von Kamen Rider und so Kram, gibt's Figuren, die kostet eine kleine, wie so eine Actionfigur, kostet 7000 Yen, was obszön ist, total bescheuert, würde ich mir im Leben nicht kaufen. Aber da gibt's halt Variationen, je nachdem, was man haben möchte, gibt's relativ günstige, relativ teure, nach oben hin ist keine Grenze, aber gerade, wenn man in die Gebrauchtläden geht, kann man auch mal super günstig was Nettes kriegen. Also wenn man jetzt nichts Spezielles hat, was man unbedingt möchte, kann man sehr günstig sehr nette Figuren kriegen. Das ist nicht das Problem. Kaufe ich aber nicht ganz so viele von. Was ich relativ viel habe, sind halt diese Gundam-Modellbausätze. Und die gehen eigentlich immer preislich. Also gibt's auch nicht nur von Gundam, sondern auch von ein paar anderen Serien, aber vor allem halt so Roboterkram. Ich habe ja auch so einen Godzilla stehen. Und die ganz billigen, die fangen bei ein paar hundert Yen an, das ist nicht weiter wild. Und die teuersten sind so bei 20.000 Yen, also so, ich weiß nicht, im Moment vielleicht so 150 Euro ungefähr. Aber die sind da auch schon ganz schön gewaltig groß und hat mal viel zu tun mit Bauen. Was ich da halt geil finde, ist, dass man weder Kleber noch irgendwie was braucht. Und es einfach nur so schnippeln, feilen und zusammenstecken kann. Und dann hat man da erstens ein paar Stunden Spaß und dann hat man hinterher Spaß, die hinzustellen. Und dann kann man die ja noch bewegen und schön posieren. Das ist alles ganz cool. Nee, aber ich gehe normalerweise, falls ich irgendwas haben möchte, was irgendwie so in die Richtung geht, in die großen Gebrauchtläden und gucke, was es gibt. Und wenn es was gibt, dann nehme ich es mir mal mit. Aber das ist ja auch immer so eine Platzsache. Man hat ja einen sehr begrenzt Platz, gerade hier in Japan. Das ist schon nicht so großartig. Ne? Also, ja, kann man tierisch viel Geld ausgeben. Ich nehme an, die Sachen auf eBay und so weiter sind noch viel, viel schlimmer, weil das eben noch diese Wiederverkäufer Aufpreise dazukommen, möchte man, glaube ich, nicht haben. Schreckliche Situation. Hier ist es angenehmer. Hier kannst du auch mal, wenn du ein bisschen was zu einer älteren Serie haben möchtest, auch Glück haben, kriegst eine schöne Figur für. Unter 1000 Yen ist kein Thema. Aber gut, Japanuary. Warum nun also Hideki Takeuchi, ein Mensch, von dem die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben? Und das überrascht mich auch überhaupt nicht, denn dem ersten Eindruck nach ist das so ein Regisseur von Fernsehserien und generischen Manga-Adaptionen oder irgendwie anderen kleinen, sehr mainstreamigen Filmen und ja, nichts Weltbewegendes. Also er hat sich da zum Beispiel ausgetobt in der Serie Nodame Cantabile. Hat er auch irgendwie zwei Filme zugemacht. Und das habe ich auch damals irgendwie mal in der Uni ein bisschen gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die ganze Serie und die Filme, keine Ahnung, ich habe da relativ viel von gesehen. Aber ja, das hat er zum Beispiel gemacht. Und noch so ein paar andere Sachen. Das neueste ist Daughter of Lupin. Warum nicht Lupin's Daughter? Ich weiß es nicht. Der Film heißt nämlich so Lupin's Daughter hier. Keine Ahnung, warum sie es so komisch gemacht haben. Aber ja, dieser Meisterdieb. Und der Film, der lief 2021 im Kino. Ich habe das Poster überall gesehen und dachte, ach, na, vielleicht ist das ja irgendwie ganz interessant, aber weil das halt wieder so ein Ding ist, was auf einer Serie basiert, da hatte ich da wieder keinen Bock drauf. Dann spielt auch wieder Kana Hashimoto mit und ach, naja, habe ich da erstmal sein lassen. Was ich mir aber irgendwie mal angesehen hatte, einfach weil das, das war auch so zu Uni-Zeiten, da haben so ein paar Leute, die auf Anime stehen, getötet, oh hier, da gibt's diese sehr bizarre Serie, die muss irgendwie interessant sein, und zwar Termae Romae, und zwar eben, ja, ein Anime, beziehungsweise original ist sein Manga, über römische Bäder, und da hat dieser Mensch eben zwei Filme zugemacht, und da hatte ich mir schon vor ein, zwei Jahren mal den ersten angesehen und fand den sehr niedlich, und zwar spielte da die Hauptrolle Hiroshi Abe. Ja, natürlich ist in einem Film über Rom jede wichtige Rolle besetzt von Japanern, wie sich das eben so gehört. Und ja, Hiroshi Abe, man kennt ihn wahrscheinlich aus diversen Dingen wie, ja, ich hatte ihn zuletzt gesehen in Offbeat Cops oder After the Storm, den Kore-Eda-Film und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also ein sehr, sehr bekanntes Gesicht. Ach ja, hier, der war auch in Survival Style 5 Plus, also diesen Hypnotiseur hat er gespielt. Er hat furchtbar viel, war auch furchtbar viele Serien. Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn auf jeden Fall. Die weibliche Hauptrolle hat Aya Ueto gespielt, die man vielleicht auch so ein bisschen kennt aus so Sachen wie Azumi oder Azumi 2. Sind gleich so ihre bekanntesten Filme. Und ganz lustig noch Kazuki Kitamura, wo mir neulich erst aufgefallen ist, wie oft ich den jetzt eigentlich schon irgendwo gesehen habe. Zuletzt in SOM 100, Bucket List of the Dead, war aber auch in Hell Dogs oder Rurouni Kenshin. Ey, ganz, ganz viele Sachen hat der gemacht und hat auch so ein ganz markantes Gesicht. Und das ist mir neulich erst aufgefallen, dass ich den, ich glaube, ich habe jetzt so 20 Filme von ihm gesehen. Ja, und haben wir da eben ein bisschen lustigen Cast. Riki Takeuchi spielt auch eine kleine Rolle. Und wie gesagt, es spielt eigentlich im alten Rom zu Zeiten von Kaiser Hadrian. Und da gibt's eben diesen Architekten Lucius, der Bäder baut. Und der wird immer wieder vor irgendwelche Herausforderungen gestellt. Wird, dass ich den ersten gesehen habe, ist ein bisschen her. Wir können auch gleich den zweiten da mit abhandeln. Der ist inhaltlich fast identisch und auch vom Cast her. Also das können wir direkt zusammenpacken. Und zwar kriegt er mal so Aufgaben gestellt. Im zweiten Teil gibt es dann so ein Ding wie zum Beispiel, dass dieser eine Kriegsherr irgendwie krank ist und dann muss er da eben ein mobiles so ein mobiles Bad bauen. Und immer wenn er so ein Problem hat, dann versinkt er in einem der Bäder und wird quasi weggespült und landet im modernen Japan, wo er dann eben überlegende Badekultur lernt und sich da viele Sachen abguckt. Und ja, ist ganz, ganz nett. Sie versuchen es auch ein bisschen sprachlich zu lösen. Er trifft dann eben in Japan eine junge Frau, die eben entsprechend studiert hat, dass sie ihn versteht. Und ansonsten wechseln sie immer so ein bisschen mit den Sprachen hin und her. Je nachdem, wo sie sind, reden sie mal mehr Latein, müsste das ja eigentlich sein, oder eben Japanisch. Also es ist nicht immer ganz akkurat, aber je nach Szene ein bisschen angepasst, das ist leicht zu konsumieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr mainstreamiger Film. Dann braucht man gar nicht drumherum zu reden. Und das Ganze wird dann immer so ein bisschen unterbrochen, stilistisch, mit so Szenen mit kleinen Plastikfigürchen oder so. Gibt zum Beispiel im zweiten Film eine Szene, wo so ein paar Sumo-Ringer dann eben auch durch die Zeit reisen. Und da hast du eben so kleine Sumo-Ringer-Figürchen, die das Klo runtergespült werden. Und also so Kleinigkeiten. Das ist eine Quelle des Humors. Und die andere Quelle des Humors ist eben, dass unser guter Lucius durch Japan stapft und sich die Bäder anguckt und überhaupt und natürlich nichts versteht und sich irgendwie auch das Konzept von Elektrizität natürlich nicht vorstellen kann und dann eben glaubt, dass alles mit Sklavenkraft betrieben wird. Und das ist eigentlich so der Hauptwitz, der wieder und wieder kommt, dass er sich irgendwie einen Weg ausdenkt, wie man zum Beispiel eine Wasserrutsche oder einen Massagesessel oder andere Gerätschaften, die in der modernen Zivilisation elektrisch betrieben werden, eben mit Sklavenkraft umsetzen kann, ist, ja, kann man jetzt problematisch finden, genau wie die Besetzung der Italiener mit Japanern. Aber wenn man da kein Problem mit hat, dann hat man mit den Filmen sicherlich ganz gut Spaß. Es ist alles sehr niedlich, es ist alles sehr dumm. Hiroshi Abe macht ja generell sehr dumme Komödien. Man erinnere sich vielleicht auch an seine alte Serie Trick, mit der er berühmt wurde. Die habe ich teilweise gesehen, muss ich auch mal weiter gucken. Ganz, ganz großer Schwachsinn. Und das hier eben auch. Und ist irgendwie doch sehr, sehr charmant, sehr, sehr dumm, sehr, sehr doof. Die Geschichte ist total banal, da ist egal. Das ist alles, naja, ne? Irgendwie muss er immer ein Bad bauen, um Rom zu unterstützen und zu retten. Es ist doof, es sind wirklich doofe Filme, aber sie haben mir viel Spaß gemacht und das finde ich sehr gut so. Also Thermae Romae und Thermae Romae 2, inhaltlich fast identisch, braucht man nicht viel diskutieren. Freude, wenn man alberne, doofe Komödien mit so ein bisschen grenzwertigen Humor mag. Und ebenso grenzwertig und doof, aber auch sehr, sehr unterhaltsam sind Fly Me to Saitama und Fly Me to Saitama 2. Und dieser zweite davon war jetzt quasi auch für mich die Motivation, überhaupt mal so ein bisschen in sein Schaffen reinzugehen. Gucken wieder, also den Thermae Romae hatte ich vor Ewigkeiten mal gesehen, fand ich sehr hübsch, aber ja, dann nicht weitergeguckt. Und Fly Me to Saitama lief vor ein paar Jahren auf der Nippon Connection, also der Film ist von 2019, also muss er vielleicht so 19, 20 irgendwie auf der Nippon Connection gelaufen sein. Ich habe ihn dann logischerweise nicht gesehen, weil ich nicht da war und dann war er wahrscheinlich nicht im Online-Programm. Wobei, wenn er 19 lief, dann war es sowieso noch nicht möglich, weil es da kein Online-Programm gab. Jedenfalls habe ich das damals mitgekriegt, dass den viele mochten und gelobt haben. Und ich konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Und jetzt kam halt neulich im Kino der zweite Teil, Fly Me to Saitama 2. Und das sah irgendwie vom Trailer her sehr doof aus. Und wurde mir aber dann auch von einem Schüler ein bisschen erklärt und beschrieben und angepriesen und das klang dann doch irgendwie ganz gut. Und da man ja sonst nichts Besseres zu tun, als ins Kino zu gehen, dachte ich mir, gehe ich ins Kino und gucke mir den einfach mal an. Mir wurde auch gesagt, dass ich den ersten nicht kennen muss, um den zu verstehen. Es hilft aber durchaus schon ein gutes Stück. Mal kurz zur Besetzung. In den Hauptrollen haben wir Fumi Nikaido, die wir durchaus kennen von ganz, ganz vielen schönen Sachen, wie zum Beispiel Barbara war sie die weibliche Hauptrolle. Sie war auch im großartigen Scoop, den ich auch nicht jedem empfehlen kann. Bitter Honey, La 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 at Rock Bottom, Why Don't You Play in Hell? Also ja, hier Warped Forest hatte sie, glaube ich, eine ihrer ersten Rollen. Also ja, tolle Schauspielerin und männliche Hauptrolle Gackt. Wobei, das männliche Hauptrolle ist auch nicht ganz wahr. Sie spielt nämlich auch die männliche Hauptrolle. Also sie spielen beide die männlichen Hauptrollen. Und Gackt kennt man vielleicht als Musiker, der schon seit Tausenden von Jahren abenteuerliche Musik macht und Auftritte macht und alles sehr unterhaltsam, und heutzutage ist er eigentlich mehr bekannt als Werbefigur für Schönheits-OPs und so Kram. Und der hat eigentlich auch gar nicht so viel Schauspielerfahrung. Seinen ersten Film hat er 2003 gemacht, der hieß Moonchild, und ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Da war noch ein anderer Sänger namens Hyde dabei. Und ja, ich glaube, der soll ganz schön schlecht sein. Muss ich mir mal irgendwann anschauen. Aber die meisten werden ihn vielleicht kennen vom Film Bunraku mit, wie hieß er? Mit Josh Hartnett und Demi Moore und Woody Harrelson und Ron Perlman. Da war er irgendwie mit drin. Ganz merkwürdiger Film, aber ich glaube, der war auch irgendwie ganz witzig. Genau, aber hier spielen die beiden so die Hauptrollen. Dabei belassen wir es mal für diesen hier. Ich glaube, viel mehr kennen die meisten Leute da eh nicht. Das Ding ist nun aber, dass wir eine Familie haben, die im Auto von Saitama, das ist so ein bisschen nördlich von Tokio, eben nach Tokio fährt. Und Saitama war mal irgendwie Teil eines größeren Gebietes und das wurde dann so ein bisschen aufgeteilt, so dass Saitama irgendwie am Ende nichts Cooles mehr hatte, und deswegen wird es auch gern das Saitama, also das uncoole, ja, die uncoole Kugel quasi genannt. Nee, ist halt so ein Stück Land, was berühmt dafür ist, dass es halt im Nirgends ist und dass es nicht mal irgendwie Meer hat, was ja schon in Japan ein Kunststück ist, dass du keine Küste irgendwie in deiner Präfektur hast. Und das ist schon alles nicht so super. Und deswegen ja, fahren die nach Tokio, weil sich die Tochter da verloben möchte. Da gibt es irgendwie eine Verlobungsfeier oder so. Und auf dem Weg dahin hören sie eine Radiosendung über eine Figur, die damals für den Ruhm und die Ehre Saitamas gekämpft hat. Und das ist nämlich Rei Asami, ein Schüler, gespielt von eben Gackt. Laut Asian Wiki, ich wusste gar nicht, dass es bekannt ist, wie alt er ist, ist er Jahrgang 73, also doch ein bisschen zu alt, um einen Schüler zu spielen, aber da sein Love Interest, das auch männlich ist, von Fumi Nikaido gespielt wird, die alterstechnisch näher dran ist, mal gucken, sie ist Jahrgang 94, das passt schon eher, aber eben irgendwie das falsche Geschlecht hat, was aber keinen interessiert, das macht man einfach so, ist super. Die spielen halt diese zwei Schüler, die dann erst verfeindet sind und sich dann ineinander verlieben und gemeinsam für den Ruhm und die Ehre Saitamas kämpfen. Und mal gleich noch bei der Handlung des zweiten Teils dann ein bisschen zu bleiben. Also die Filme sind auch extrem ähnlich. Es ist im Prinzip wie bei Thermal Roma. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Der Herr Takeuchi, der ist nicht irgendwie ein großer Künstler, der sich denkt, ah, bei der Fortsetzung muss ich anders machen. Nee, er macht einfach das Gleiche nochmal mit ein paar anderen Witzen. Zumindest in diesem Fall bei Thermal Roma war das ja eher nicht so der Fall. In diesem hier, im zweiten, haben sie dann beschlossen, dass Saitama jetzt doch irgendwie mal einen Strand braucht und deswegen wollen sie sich nach Wakayama begeben, um dort vom Shirahama, also dem weißen Strand, den Sand zu holen und das nach Saitama zu bringen. Und auf dem Weg dahin gibt's dann noch ein großes Unglück und es verschlägt unseren Protagonisten, der hier eigentlich mehr allein auf Reise ist, also Fumini Kaito, muss dann zu Hause bleiben und er ist unterwegs, den Sand zu holen und ihn verschlägt es zum Biwako, das ist der größte See Japans, ein bisschen in der Nähe von Kyoto und dort trifft er dann eben Kai Kikyo, den die das Herrscherin von eben der Präfektur Shiga, wo der Tümpel da ist, und wird gespielt von An Watanabe, also der Tochter von Ken Watanabe, und ganz, ganz großartig in diesem Film. Und ja, letztendlich müssen sie den Kampf gegen Osaka antreten, weil Osaka die Weltherrschaft an sich reißen möchte, wie das natürlich so sein muss, ne? Also ganz, ganz großartig, da wird man dann mit Takoyaki vollgestopft, bis man dann eben Osaka-Dialekt spricht. Ja, kennt das Niveau, es ist sehr, sehr niedrig, es gibt sehr viel dumme Regionalwitze, die man verstehen kann, will, was auch immer. Wenn man halt sowas über dumme Stereotype in Japan lernen möchte, ist das eine super Anleitung. Es ist wirklich sehr, sehr doof, aber sehr großer Spaß. Keine Ahnung, wenn sie dann in der Schlacht mit irgendwie fermentierten Fisch werfen, dann weiß der Japaner ganz genau, ah, das ist diese Ecke, oder die Gefängniswachen von Osaka tragen natürlich alle Hanshin Tigers Trikots und so Blödsinn. Ja, wird viel mit Dialekten gespielt, es gibt immer, wenn so Armeen eine Schlacht beginnen, gibt's erstmal so ein Wettkampf, aus welcher Präfektur die geileren Promis kommen. Eine meiner favorisierten Szenen im ersten Teil ist dann, wenn da Gackt quasi mit dem großen, großen Künstler Yoshiki konfrontiert wird. Also das passiert nur so als Poster, beziehungsweise als so große Fahne, diese Hissen. Und dann, oh mein Gott, dieser große Musiker. Ja, es ist sehr, sehr dumm, sehr, sehr albern. Und wenn man auf dumm und albern steht, ist es sehr, sehr großartig. Also ich wusste auch wirklich überhaupt nicht, was mich da erwartet, und dachte erst so, was soll das hier mit der Familie im Auto? Im zweiten Teil fahren sie dann auch irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung, irgendein Sportfestival, und hören das wieder so im Radio, diese Sendung. Und ach, es ist alles ganz, ganz großer Unfug, große Werbung für eben Saitama, und ja, wie gesagt, wenn man auf doofe, dumme Filme steht, ist das genau richtig. So, und einen habe ich noch, und der heißt Color Me True. Der kam so zwischen Thermal Romae und Fly Me to Saitama, und der ist ein bisschen anders. Wurde mir mal von einer Schülerin empfohlen, das sagte sie, sei ihr Lieblingsfilm. In den Hauptrollen haben wir zum Beispiel Haruka Ayase, die man wohl durchaus kennt, zuletzt aus Revolver Lily und The Legend and Butterfly. Aber sonst vielleicht auch unsere kleine Schwester oder noch irgendwie was den alten Ichi, also ja, Sato Ichi mit Frau in der Hauptrolle oder auch Happy Flight. Dann haben wir noch Kentaro Sakaguchi, der zuletzt irgendwie in Helldogs war oder Masked Ward, hatte ich ihn auch gesehen. Auch unsere kleine Schwester, also so ein paar Sachen, die man gesehen haben könnte. Wir haben noch eine Dame, die ist Tsubasa Honda. Die war unter anderem in der letzten Full Metal Alchemist Realverfilmung. Sie war hier im Mole Song. Sie war noch in ein paar anderen Sachen. Ich glaube, das sind so die, die man kennen könnte. Ach, hier ist The Journalist. Ja. Und auch wieder Kazuki Kitamura. Der alte Sack. Ja, taucht auch hier wieder auf. So, und das hier sieht man schon am Poster. Ist ein richtig schlimmer Kitschfilm. Also, da wird so richtig dick aufgetragen und im Vergleich zu anderen ist auch überhaupt nicht dumm. Es ist eigentlich im Gegenteil durchaus ein bisschen clever für die Art Film. Es gibt nicht so viel dummen Humor, also das heißt nicht, dass es ganz freudlos ist, aber es ist primär ein Liebesfilm. Und da geht es eben auch wieder verschiedene Ebenen, in denen der Film erzählt wird. Wir haben einen älteren Herrn, der im Krankenhaus liegt, ihm geht's nicht so gut. Und seine Krankenschwester kommt herein und findet heraus, dass er eigentlich irgendwie mal so ein Drehbuch geschrieben hat für einen Film und bittet ihn dann, ihr die Geschichte zu erzählen, was da eben in seinem Film passiert ist. Und da erzählt er eben diese Geschichte von einem jungen Regieassistenten namens Kenji, der durchaus anstrebt, Regisseur zu werden und eben in so einem Filmstudio damals arbeitet, also damals, als noch so dieses Studiosystem so richtig gab. Da rennt der Schönling-Superstar rumgespielt von Kitamura, der hier so ein bisschen erstmal als Antagonist aufgebaut wird und Überraschung, Überraschung, eigentlich nichts Böses macht. Das ist halt einfach nur so ein schleimiger Typ, aber eigentlich ist der so ganz okay, ist nicht böse, der ist nicht gemein. Also das ist ganz wunderbar, in diesem Film gibt's niemanden, der böse ist. Da passieren einfach Dinge, sie sind dramatisch, aber niemand will irgendwem was Schlechtes so richtig. Ne, da gibt's auch so Konkurrenz unter den angehenden Regisseuren, aber das ist eben Konkurrenz und die tun sich nichts. Da passiert nichts Böses. Das ist so sehr angenehm in dem Film, dass es wie so ein bisschen angetäuscht wird, vieles. Also es wirkt erstmal sehr stereotyp. Da ist es aber doch so ein bisschen gerade anders genug, dass es interessant bleibt. Und ja, er hat da eben die große Liebe für den Film und zwar besonders für einen Film, den sonst schon alle anderen vergessen haben und davon gibt es eine Kopie in einem Kino. Der Kinobetreiber ist übrigens Akira Emoto, den man auch schon überall gesehen hat. Also der hat eine Million Filme gemacht oder so und ihr kennt das Gesicht, das alte Knautschgesicht. Und zwar der hat eben so ein Kino, geht dann jeden Tag hin und guckt sich eben diesen alten Film an und schmachtet der Hauptdarstellerin, gespielt von eben Haruka Ayasan. Ihr Rollenname ist Miyuki und eines Tages Last Action Hero mäßig kommt sie eben aus der Leinwand original in schwarz-weiß und mit Bildstörung und so weiter und ja, er ist natürlich hin und weg und verliebt und will sie am liebsten heiraten und für immer da behalten und das bringt natürlich Probleme mit sich. Erstes Problem natürlich ihre fehlende Hautfarbe, das muss man erstmal ein bisschen anmalen. Ist aber erstmal effekttechnisch sogar ganz hübsch gelöst, wie sie da schwarz-weiß rumläuft. Also das ist schon ganz gut. Der ganze Film ist sowieso sehr charmant, sehr schöne Kostüme, sehr schöne Settings und so weiter. Also auch hier in dem Fly Me to Saitama, die haben so ganz geile barockene Kostüme an, ist aber doch irgendwie ein modernes Setting, soll aber in der Vergangenheit spielen und ist total abstrus alles. Also visuell ganz geiler Scheiß, dieser hier auch, der Thermaroma, da sind halt die Kostüme ein bisschen lustig, wenn sie versuchen, die Japaner halt wie Römer aussehen zu lassen. Klappt nur so bedingt, aber Ja, dieser hier, das ist ganz, ganz wunderbar hübsch gefilmt und gemacht. Und daher kann man so rein visuell und musikalisch nichts bemängeln. Das ist halt auf gutem Mainstream-Niveau alles sehr hübsch. Und diese ganze Geschichte ist dann eben auch sehr hübsch. Und wie gesagt, das ist dann irgendwann die große Frage, so er will sie am liebsten direkt heiraten. Sagt so, Junge, das ist ein bisschen schwierig und er hat die gleiche Idee wie der Zuschauer und sagt so, ah, du musst in deine Welt zurück. Und sie sagt, nee, das ist nicht dem, es gibt ein anderes Problem. Und das finde ich dann doch irgendwie ganz toll. Und wenn es dann zum Ende kommt und alles irgendwie zusammenläuft, die Erzählung mit der Realität zusammenkommt, mit dem Drehbuch und wie es gelöst ist. Es ist zum Schluss alles dann doch zum Heulen, niedlich und schön und ein wunderbarer Film. Also ich würde sagen, so rein qualitativ von diesen fünf ist das hier klar der beste. Also natürlich ist alles furchtbar kitschig und klischeehaft, zumindest zu einem gewissen Grad. Aber wenn man das Poster halt schon sieht, dann weiß man, ah, okay, die Art Film ist es, ne? Also, ich weiß nicht, das ist wie wenn du in John Wick gehst und dich wunderst, warum ballern die sich hier die ganze Zeit ab? So, was soll die Scheiße? Die kommen doch nicht für Action her, ne? Also, das ist genau das gleiche hier. Wenn du kein Kitsch willst und das Poster siehst und dir den trotzdem anguckst, hast du was falsch gemacht? Das ist nicht die Schuld des Films. Der zieht das knallhart durch mit allen möglichen Klischees und allem, was dazugehört. Und wenn man da halt gerade Bock drauf hat, dann ist das total super und wunderbar. Und ja, kann ich nur empfehlen. Jo, das ist dann auch schon alles für heute. Schöne, kleine, kompakte Folge, das sind auch zum Glück keine Filme, wo man groß interpretieren muss oder irgendwie die Geschichte im Detail durchkauen muss, damit man versteht, warum das gut ist. Das sind vier tolle, doofe, wirklich extrem doof Komödien und ein sehr schöner Liebesfilm. Und falls ihr da irgendwie rankommt und die Möglichkeit habt, die zu sehen, guckt sie euch an. Ich nehme an, da der erste Fly Me to Saitama auf One Nippon Connection lief, läuft der zweite dann vielleicht auch dieses Jahr. Sicher sehenswert und ja, das wäre so für mich erstmal mein Start in den Japanuary. Ich kann ja da noch mal ein bisschen was zu meinem Plan sagen, was ich so vorhabe. Also erstens hat sich Daniel schon mal angemeldet für diverse Besprechungen und zwar einmal Badlands von Harada. Der habe ich ja schon im Kino gesehen, fand ich ganz, ganz großartig. Habe ich mir jetzt auch schon nochmal angesehen und fand ihn wieder großartig. Bin da ganz verwirrt von der Rezeption auf Letterboxd. Bin ich mir nicht so ganz sicher, was das soll. Und dann wollte er noch einen Film besprechen, der lief vor einer Weile auf, auch auf der Nippon Connection, glaube ich. Moment, ah hier, Extraneous Matter. Habe ich damals, glaube ich, auch besprochen. Und ist ein lustiger Sci-Fi, also Weltraummonster kommt zur Erde, Episodenfilm und mit Tentakeln und Erotik. Ne? Also schon mal super. Und dann hat er sich noch angemeldet für eine weitere Kiyoshi Kurosawa-Folge. Da kommen wir dann später im Monat zu. Max hat sich angekündigt, dass er ein bisschen Bock hat und das fällt mit meinem anderen Projekt zusammen, was ich gerade schon angefangen habe, nämlich die Filmografie von Shinya Tsukamoto nochmal durchzuschauen. Und da kann ich eigentlich auch schon mal über einen Titel so nochmal was, ein bisschen was sagen. Dann muss ich den anderweitig nicht mehr abhandeln. Und zwar die Kaidan Horror Classics. Und das sind vier Kurzfilme von vier Regisseuren. Das erste ist Masayuki Uchiai, den ich noch gar nicht so kannte. Das ist wohl primär ein Horrorregisseur. Der hat zum Beispiel hier Ju-On zwei Filme gemacht, 2014 und 2015. Und so ein paar andere Horror-Dinger, die ich alle nicht kenne. Also der ist mir noch nicht so über den Weg gelaufen. Aber dann eben Shinya Tsukamoto. Ne? Man kennt ihn, wenn man diesen Podcast gehört hat. Dann Lee Sang-il, den man auch kennt, wenn man diesen Podcast schon mal gehört hat. Und zwar habe ich da mit Daniel über den Wandering, beziehungsweise Wandering Moon war es, glaube ich, haben wir geredet, auch ein bisschen über seinen Rage. Und er hat auch den recht guten Villain gemacht, der damals irgendwann bei Third Window Films erschienen ist. Und eine vierte Episode von Hirokazu Kore-eda, den ihr, glaube ich, dann alle kennt, so Shoplifters und Monster und Nobody Knows und so weiter, unsere kleine Schwester. Und die haben eben alle klassische Gruselgeschichten verfilmt. Diese Geschichten sind von Ryunosuke Akutagawa, den kennt ihr vielleicht von Rashomon. Yasunari Kawabata war, glaube ich, der erste der Japaner, der einen Nobelpreis gewonnen hat. Osamu Dazai, einer von dieser von diesen Depressiven, die sich dann, glaube ich, irgendwann umgebracht haben. Und Saisei Mudo, den ich gar nicht kenne. So als Autor wüsste ich jetzt spontan nicht, was der geschrieben hat. Ja, aber die haben jedenfalls hier diese vier Episoden gemacht zu eben diesen Werken und die sind alle, soweit ich das sagen kann, also wie gesagt, den Herrn Uchiai kenne ich nicht, ich weiß nicht, was der so macht, aber darüber hinaus ist das eigentlich alles sehr sehr exakt das, was man von diesen Regisseuren thematisch erwarten könnte. Also der Uchiai hat die erste Episode gemacht, die heißt The Arm? Ich glaube ja, The Arm. Wo es darum geht, dass ein Mann sich von einer jungen Frau den Arm ausleiht. Wie man das halt so macht, wenn man irgendwie gerade Bedarf hat. Und ja, macht er halt mal und nimmt den mit nach Hause und hat da so seinen Fetisch, den er irgendwie befriedigen möchte. Und da passieren dann sehr surreale Dinge eben mit ihm und dem Arm im Bett und so weiter. Also es ist nicht so obszön, wie es klingt, aber ist schon abgefahren. Ziemlich abgefahrener Scheiß. Und dann gibt es die zweite Episode, The Whistler. Geschrieben von Dazai. Die erste war von Kawabata. Und Regie eben Tsukamoto. Und hier geht es dann eben um zwei Schwestern zu Zeiten des Krieges. Die eine ist verliebt in einen jungen Mann und der zieht nun in den Krieg und sie möchten eigentlich gerne heiraten, aber ihr Vater unterbindet das. Das geht ja so nicht, ne? Dass die einfach heiratet. Und ihre Schwester währenddessen liegt todkrank im Bett. Und die Gesunde von den beiden findet dann eben irgendwann so Briefe von einem fremden Mann an die Schwester. Und es geschehen eben mysteriöse Dinge. Und es geht halt viel um dieses Schicksal der Frauen, die einerseits halt hier unter den Umständen des Krieges zu leiden haben und dann eben auch unter diesem, ja, der Vater kontrolliert alles, was wir machen können. Also das ist eigentlich eher das Schicksal von der einen und die andere hat eben ein viel schlimmeres Schicksal, dass sie eben krank im Bett liegt und nichts weiter damit tun kann. Und dann haben wir als dritte Geschichte, geschrieben von Akutagawa, dann hier Regie der Herr Lee. Und der heißt The Nose. Und da geht es eben um einen Mönch, der ein Kind rettet oder retten will, vor dem Ertrinken retten will. Und dieses Kind sieht dann aber währenddessen seine Nase. Und diese Nase ist enorm und nicht sehr schön. Und da fängt es an zu schreien und er stößt es weg und es stirbt. Und ja, ne, er versucht eben generell seine Nase zu verstecken, weil er sich sehr dafür schämt. Und die Leute denken sich aber dann irgendwie, oh, hier, du bist doch hier unser Mönch, kannst nicht mal was machen, um das Kind wieder zu holen. Und er macht eine Zeremonie und plötzlich taucht das Kind wieder auf. Und plötzlich, ja, kommen sie alle wieder an und, oh ja, hier, eigentlich mögen wir dich ja doch, ne? Früher haben wir dich irgendwie gemieden mit deiner komischen Nase, aber jetzt mögen wir dich doch und so weiter. Und das ist halt sehr wieder ein bisschen wie bei dem Wandering, wo es ja um einen Pädophilen ging, der eigentlich nichts Schlimmes macht, aber die Leute gehen halt pauschal davon aus, dass er eben schlimme Dinge tut, wie man das vermuten würde. Oder eben auch in seinem Rage, wo es mehrere Geschichten gibt über Männer, die eben einem Vergewaltiger ähnlich sind. Und dann ist wieder die Frage, wer ist es und wie geht die Gesellschaft eben mit diesen Leuten um? In Villain war es, glaube ich, ganz ähnlich. Also der hat immer so dieses Ding mit Diskriminierung und wie geht die Gesellschaft mit eben Leuten um, die den Anschein haben, dass sie vielleicht irgendwie was Schlimmes getan haben könnten. Ja, und die dritte Geschichte, Days After von Code Eder, ist eigentlich ein Familiendrama. Ein Ehepaar, das Kind stirbt und dann kommt eben ein anderes Kind oder der Geist, oder man weiß es erstmal nicht so genau, eben wieder und verschwindet und kommt wieder und halt, sie müssen irgendwie damit umgehen und das verarbeiten, dass ihr Kind nicht mehr da ist. Und ja, das ist alles gut, würde ich sagen. Da war jetzt keiner bei, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist jetzt hier der absolute Überknaller. Aber das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das ist gut. Und wenn man thematisch das mag, was diese Regisseure so normalerweise zu bieten haben, dann ist man hier auch gut aufgehoben. Also bei dem Uchiai weiß ich nicht, was der sonst so macht, aber das finde ich eigentlich fast die beste Episode hier. Auf jeden Fall die interessanteste, hat auch das beschissenste CGI. Also das ist wirklich unfassbar schlecht, aber großartig. Und das ist eben eine sehr, sehr abgefahrene Fetischgeschichte. Und irgendwo hatte ich auch gelesen, dass wohl Tsukamoto hat Leuten anklingen lassen, dass er die eigentlich ganz gern wollte. Aber naja, egal. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Und bei Tsukamoto haben wir wieder dieses Ding Leiden von Frauen, was ja durchaus öfter mal kam. Wir haben eben wieder dieses Kriegsding, was auch ganz interessant ist, wie sich das eben durch seine Filmografie zieht und seit wann eigentlich schon. Also das ist von 2010 und da war er schon fleißig dabei. Ich glaube, sein nächster Film danach müsste Kotoko gewesen sein. Und insofern, das war zwischen dem Tetsuo, The Bullet Man und Kotoko. Und das war dann so die Phase, wo dann langsam sein Fable für Krieg so richtig zur Geltung kam. Haben wir auch schon vorher ein bisschen im Bullet Ballet und Gemini. Über Gemini muss ich auch nochmal ein bisschen mehr reden. Den habe ich auch schon gesehen und auch wieder für sehr, sehr gut befunden. Aber ja, wirkt, dann ging das auch schon so thematisch los, dass er sich damit eben mehr befasst. Da hatte er kurz vorher auch diesen Film Female gedreht, den ich auch noch nicht gesehen habe, wo ich auch noch ganz gespannt bin, ob der da vielleicht auch in diese Richtung geht. Aber zum Beispiel Snake of June hatte ja auch schon dieses Ding mit der Frau, die ihre Sexualität quasi unterdrückt. Tokyo Fist war eine der drei Hauptfiguren, eben auch diese Dame, die sich da sehr von der Gesellschaft löst. Und natürlich haben wir Kotoko, ne, mit der alleinerziehenden Mutter und ihren psychischen Problemen. Da passt das hier eigentlich sehr, sehr gut thematisch mit rein. Also bin ich fast schon überrascht, dass er eigentlich lieber die Fetischgeschichte wollte. Bei dem Lee hatte ich ja schon gesagt, dass das passt genau in dieses Ding, was er immer macht. Und Koreeda eben auch so mit seinen Familiendramen. Insofern, falls ihr das alles mögt, von diesen Regisseuren, und vielleicht auch seine abgefahrene Arm-Fetisch-Geschichte gerne wollt, dann schaut's euch an. Ich find's jetzt insgesamt nicht überragend. Manches ein bisschen besser, manches ein bisschen schlechter. Gerade die Code-Eta-Geschichte, weiß nicht, vielleicht war es für mich einfach nur falsche Laune oder was, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber es ist total in Ordnung, kann man auf jeden Fall mal machen. Es ist halt eine Fernsehproduktion. Erwartet nicht zu viel, aber wenn euch das Schaffen dieser Regisseure interessiert und diese Thematiken interessieren, macht da nichts mit falsch. Kann man sich gut angucken. Und wer jetzt Interesse hat, aber nicht weiß, wo er es herkriegen soll, winkt mit dem Zaunfall, lest die Letterboxd-Kritiken. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt so ein Ding, was ich für mich beschlossen habe, was ich ja mache, weil ich gerade wieder so richtig Bock auf Tsukamoto habe. Und ich habe mir auch so eine Liste gemacht auf Letterboxd, wo ich versuche, seine Filme zu ranken, was aber eigentlich unmöglich ist, weil das für mich eigentlich fast durchgehend, also das ist eher so die Frage, ist es 5 von 5 oder 4,5 von 5? Ich glaube, weit runter werde ich da nicht gehen, außer bei Terry 100 Channels. Ja, naja, diesen hier habe ich auch nur mit einer 4 bewertet. Aber das auch mehr wegen Code-Eta. nee, ist aber alles ein großartiges Ding, macht wieder einen Riesenspaß. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, ich habe irgendwie hier mit dem kleinen Michael vorhin ein bisschen geschrieben, der da auch so festgestellt hat, ach ja, der Tsukamoto, der macht ja eigentlich so Filme mit angenehmer Spielzeit. Und da habe ich dann auch nochmal geguckt und festgestellt, der längste, ja, mit Abstand längste seiner Filme ist Nightmare Detective, der erste mit 105 Minuten. Und gemessen am aktuellen Standard amerikanischer Blockbuster ist das ja wahnsinnig, wahnsinnig kurz. Und die meisten sind irgendwie so zwischen 80 und 90 Minuten. Also sein neuester, der Shadow of Fire, ist mit 95 Minuten schon enorm lang. Ich habe vorhin noch The Adventure of Denshu Koso gesehen. 47 Minuten, ist das nicht geil? Aber ja, die meisten so 80, 90 Minuten. Und das muss man ja mal festhalten, ist sehr, sehr gut. Das solltet ihr wollen. Also falls ihr euch immer beklagt, dass moderne Filme alle so lang sind, dann guckt mehr Tsukamoto. Und damit diese Folge auch so in diesem Bereich bleibt, mache ich jetzt hier einfach Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.